Vor ihm steht der gute Mann, der Hajo. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Deswegen die Frage, das Predigtthema heißt ja, wer bin ich? Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ganz interaktiv mitzumachen. Wer ist dieser Mann? Wer ist der Hajo? Was macht ihn aus? Und jetzt dürft ihr gleich einfach Sachen reinrufen. Und die Denise wird das dann hinten von der Technik wahrscheinlich mittippen, dass wir hier so eine schöne Word Cloud haben, was ihn vermutlich ausmacht. Wir wissen das natürlich noch nicht. Deswegen, was fällt euch ein? Ruft gerne einfach ein.
Ein Mann.
Ein Mann. Hey, sehr gut.
Ein Ehemann.
Ein Ehemann, ja.
Ich habe gehört, ein Jesus-Freak.
Ihr dürft gerne ausnahmsweise mal in Schubladen denken. Ein Doppelname?
Vielleicht?
Vielleicht? Wie wirkt er sonst auf euch? Schaut ihn euch mal genau an.
Nahbar.
Nahbar.
Coole Stiefel. Mag
Outdoor-Sachen. Eine letzte Sache vielleicht noch? Ein Stuttgarter, hey, gewagt.
Hobby ist noch?
Hobby ist noch, genau.
Angeln.
Angeln. Outdoor.
Okay. Okay. bevor ich euch die Sachen beantworte. Achso, wir haben es jetzt nicht hier. Hat es nicht funktioniert? Egal, ich weiß sie vielleicht auch so noch. Genau, möchte ich einfach nochmal sagen, dass ich sehr gern hier bin bei euch. Ich finde es richtig schön, wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen in verschiedenen Gemeinden und uns dann immer wieder treffen. Ich genieße es immer total und freue mich auch sehr, hier bei euch jetzt zu sein. Und ich will euch gern von dem was weitergeben, was Gott mir gezeigt hat, wo ich so das Gefühl habe, wow, das hat bei mir was richtig verändert und will euch echt gern damit segnen oder hoffe, dass Gott euch damit aussegnet. Und einer dieser inneren Schätze meines Lebens hat damit zu tun mit dieser Frage, wer bin ich? Genau. Jetzt will ich noch kurz kommentieren die Sachen. Na, da steht es ja schon. Ehemann, ja, richtig gut gesehen. Mann, ja, okay. Jesus Freak ist auch richtig. Ich bin seit 25 Jahren bei den Jesus Freaks in Stuttgart. Holzfäller, ja, interessant, ja, passt aber auch ein bisschen, ich habe einen Kaminofen, den ich liebe und da muss man ja auch ab und zu Holz machen, also mache ich auch gern. Papa stimmt auch, wir haben einen Sohn, Samuel, 14 Jahre alt, schwieriges Alter. Doppelname stimmt leider nicht, also Hajo kommt nicht von Heinz Joachim oder was weiß ich was, sondern es kommt von Heiko und das K ist weggelassen, also ganz billig. Coole Stiefel, ja, die hat mir einer geschenkt, dem sie immer gut gepasst haben, fand ich auch cool. Outdoor, ja, mag ich. Angeln war noch, gell. Angeln mache ich nicht, aber ich gucke gerade die Real Life Guys Doku, 100 Tage autark, guckt die auch jemand? Ne? Kennt ihr gar nicht? Ja. Genau, da geht es auch viel um Outdoor und Angeln und so, also ich liebe es sehr, aber Angeln tue ich selber nicht. Stuttgarter bin ich nicht oder nicht mehr. Ich bin in Urbach aufgewachsen, im Remstal, falls das jemand kennt, und habe dann in Stuttgart gewohnt, in Cannstatt und in Zuffenhausen, jetzt wohnen wir in Backnang, genau. Ja, ich bin 52, bin gelernter Sozialarbeiter, bin Familienhelfer bei der Paulinenpflege, bin bei den Jesus Freaks Gemeindediakon seit 2014. Ja, seit 2000 bin ich bei den Jesus Freaks. Damals war es noch so, wenn man da reinkam in den Raum, dann konnte es passieren, dass man vor lauter Qualm den Prediger gar nicht gesehen hat. Und es waren keine Nebelmaschinen, sondern es wurde wild geraucht. Es sieht heute nicht mehr so wild aus bei uns. Genau, es sieht ein bisschen anders aus. Ich bin christlich aufgewachsen. Mit 20 hatte ich ein richtig krasses Erlebnis mit Gott in einem Gottesdienst und habe mich daraufhin taufen lassen. Bin verheiratet mit Christina. Falls jemand von ihr mal Bücher gelesen hat oder gesehen hat, die schreibt Bücher, das ist meine Frau. Hobbys, ich bin gerne im Garten, also Outdoor passt. Ich spiele mag ich, Fußball, ich bin weitgehender Vegetarier und bin weiter mit Jesus unterwegs. So, wisst ihr jetzt, wer ich bin? Und bin ich das wirklich? Und wenn ich so wie jetzt äußerlich beschrieben bin, dann weiß ich ja immer noch nicht, wer ich im tiefsten Innersten bin. Genau, und deshalb die Frage, wer bin ich heute?
Bah.
Wie komme ich wieder zurück? Ich kenne die Dinger nicht. Ich bin kein Techniker. Eher Holzfäller. Genau. Ja, für euch ist es vielleicht ganz interessant, wer dieser Typ da vorne ist. Für mich war das oder ist das natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ja, die Frage auch, bin ich denn heute noch so, wie ich früher war? Früher, wenn ich aus meinem Tagebuch vor 20, 25 Jahren vorlese, da wollte ich mich so sehen als Alternativer, als Romantiker, als Chaot. Wer bin ich? Natürlich gibt es ein paar Sachen, die klar sind. Ja, Mann, Europäer, Deutscher, Schwabe. Aber wie bin ich denn als Mensch, Mann, Deutscher? Und was davon macht mich nur am Rande aus und was macht mich ganz stark aus? Ich nehme euch mit rein in dieser Predigt auf der Suche nach meiner Identität. Und wenn man seine eigene Identität sucht, dann sucht man erstmal in seiner Kindheit. Es funktioniert. Unsere Eltern prägen uns. Durch Gene oder durch ihr Vorleben, durch Sätze, die sie über uns ausgesprochen haben. Bei mir sah die familiäre Prägung eigentlich ganz gut aus. Ja, es war keine perfekte Familie, aber es war ein Ort für mich, wo ich wusste, ich bin grundsätzlich angenommen und ich werde geliebt, es gibt ein Ja zu mir, das ist ein Ort des Vertrauens, ich habe viel Gutes mitgenommen, mein Papa hat mit mir Motorradausflüge gemacht und ich weiß, das zu schätzen, weil ich weiß, es gibt auch andere, die es ganz anders erlebt haben. Aber auch bei mir gab es Sätze, die über mir ausgesprochen wurden. Einer war, lass mich das machen, das kannst du nicht. Mein Papa immer zu mir gesagt. Und das wirkt sich bis heute auf meine handwerkliche Karriere aus. Ja, ich bin immer top motiviert, aber meistens semi-erfolgreich. Ihr könnt euch da einige Geschichten erzählen. Aber ich mache trotzdem weiter. In meiner Jugend bin ich dann verschlossener geworden, habe auch rebelliert gegen diese Vorstellung, wie ich sein soll. Ich bin auch ganz bewusst anders geworden. Folglich, die Eltern prägen, ja. Aber wer ich im tiefsten bin, liegt nicht in ihrer Hand und auch nicht in meinen Genen. Für mich war auch nie der Beruf identitätsstiftend und das liegt vielleicht auch in meiner Geschichte. Nach dem Zivi wusste ich echt nicht, was ich machen soll. Und irgendwann, nach vielen Monaten, bin ich dann halt mal zum Arbeitsamt gegangen und habe mal diesen Test da gemacht, wo man so ankreuzen musste, arbeite gern draußen und mit Menschen und so weiter und so fort. Und was kam raus? Kosmetiker. Ja, ihr lacht jetzt, aber wenn ihr mich wirklich kennen würdet, ihr würdet auf dem Boden liegen vor Lachen. Das ist wirklich der Beruf, wo wirklich überhaupt gar nicht mit mir was zu tun hat. Das zweite war dann Hebammerich, aber gut. Viel spannender waren für mich da als junger Erwachsener dann diese zahlreichen Persönlichkeitstypisierungen und Tests, die es dann oft dazu gab. Grundformen der Angst, Enneagramm, DISC, Gabentests. Ich habe da große Hoffnungen drauf gesetzt, da mehr rauszufinden, wer ich bin. Aber so richtig wurde ich auch da nicht fündig. Ich war meistens überall so im Durchschnitt und dann konnten wir irgendwie doch nicht so sehen, was es jetzt ist. Oder ich habe mich einfach reduziert gefühlt auf eine bestimmte Eigenschaft oder Gabe. Und es war echt spannend, das so zu sehen. Es gibt Eigenschaften, Gaben, Typen und die haben ihre verschiedenen Begabungen und Schwächen. Aber meine Identität, wer ich im Innersten bin, da wollte ich mich doch nicht an solchen Kategorisierungen das festmachen. Und ist es eigentlich wirklich mein Charaktertyp, der mich zu dem macht, was ich bin? Es gibt in der Bibel merkwürdige Formulierungen im Johannesevangelium und immer wieder steht da was von der Jünger, den Jesus liebte. Und über diese Formulierung bin ich mal wieder gestoßen, als ich gerade in einer Phase von großer Unsicherheit steckte, wo ich von depressiven Verstimmungen und Selbstmitleid und Lebensfrust befallen war. Der Jünger, den Jesus liebte? Man kann anhand der Texte eindeutig davon ausgehen, der Johannes, der spricht hier von sich selber. Wieso macht er das? Was soll diese Pseudo-Verschlüsselung? Will hier einer einen auf bescheiden machen, wo doch jeder weiß? Will er sich als der Edeljünger profilieren, den Jesus extra toll findet? In diese Richtung habe ich ganz lang gedacht und der Johannes kam bei mir echt nicht so sympathisch rüber. Könnt ihr euch vorstellen. Und dann vor inzwischen 18 Jahren, da ließ Gott mir so ein Licht aufgehen, das mich und mein Denken über mich ganz stark verändert hat. Johannes spricht hier von sich. Er kennzeichnet sich hier. Und sein Erkennungsmerkmal heißt nicht, ich bin Johannes, der Sohn des Zebedäus. Obwohl damals das Elternhaus extrem wichtig war. Und es hat viel mehr ausgesagt, als es heute aussagt. Wer von euch hat den gleichen Beruf wie sein Vater? Ja, immerhin 2, 2,5. Damals war das üblich, es war prägend, es war klar, als Sohn vom Fischer wirst du nicht Außenminister, da wirst du Fischer. Sein Vater war Fischereiunternehmer. Der Johannes definiert sich nicht als Fischereiunternehmer. Und Johannes definiert sich auch nicht über seinen Charakter. Johannes und sein Bruder hatten den Spitznamen die Donnersöhne. Und da muss es öfters richtig gekracht haben. Von wegen so ein ganz softer, der konnte hinlangen und der hat richtig hingelangt. Johannes und Jakobus, sie machten mal den Vorschlag, ein samaritanisches Dorf mit Feuer vom Himmel abfackeln zu lassen. Das waren Krawallbrüder. Und es waren gnadenlos egoistische Ellbogenkarrieristen. In einer Geheimabsprache wollten sie sich die Plätze links und rechts von Jesus im Reich Gottes sichern. Die anderen waren richtig genervt von Johannes. Und wie anders klingt es später in seinen Briefen, die er schreibt. Johannes sagt auch nicht, ich bin Johannes, der Apostel, obwohl er zu den ersten Leitern der Urchristen gehört hat. Hoch angesehen. Er sagt auch nicht, ich bin Johannes, der Seher, der Prophet, obwohl er der Verfasser der Offenbarung ist und echt krasse Visionen gesehen hat. Johannes definiert sich als der Jünger, den Jesus liebte. Und er lässt sogar seinen eigenen Namen dafür weg. Es geht ihm nicht um Geschichtsschreibung, mit welchem Namen bleibe ich später mal groß in Erinnerung. Es geht um Identität. Und Johannes hat erkannt, was mich zutiefst ausmacht, was ich im Allerinnersten bin. Das hat zu tun mit diesem Jesus. Das zeigt sich in meinem Verhältnis mit diesem Jesus. Und was zeichnet dieses Verhältnis aus? Geliebt werden. Ich möchte mit euch diese Bibelstellen anschauen und ich finde es sehr interessant, in welchem Zusammenhang diese Selbstbezeichnung aufleuchtet. Johannes bezeichnet sich 5-mal als den Jünger, den Jesus liebte. Und die erste Stelle ist in 1. Johannes 13, 21-23. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an, sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. In der hebräischen Prosa ist es immer wieder so, dass so Gegenpaare gegenübergestellt werden. Ich habe ein Beispiel aus Sprüche 12, da heißt es, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Und hier geht es jetzt um einen Verräter. Und wenn hier ein Augenzeuge einen Bericht schreibt, dann könnte man denken, dass er sich jetzt maximal abgrenzt von diesem Verräter, dieses Gegenstück zu diesem Verräter bildet. Vielleicht als der Jünger, der Jesus treu nachfolgte. Und hier bezeichnet sich Jesus in Abgrenzung zum Verräter als Geliebter. Der aktiv Verratende steht dem passiv Geliebtwerdenden gegenüber. Der Jünger, den Jesus liebt, im Kontrast zum aktiven Verräter. Und damit definiert sich Johannes nicht über sein richtiges Handeln, sein Verhalten, sondern über sein Sein, über das, was ihm von Gott her passiert, dass er geliebt wird. Was für ein faszinierendes Denken, sich so zu sehen. Was für eine Art der Selbstbeschreibung. Bei uns klingt es oft ganz anders, wenn einer sich vorstellt, ja, dann heißt es eher so, ich bin der Achim, ich schaffe beim Daimler. Die zweite Stelle ist Johannes 19, 26. Ich lese die vor und danach auch noch. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich auf und sorgte von da an für sie. Im Angesicht des Todes, des geliebten Freundes und Herrn, da fällt alles zusammen, was da war an Erwartungen an den Messias, an Zukunftsvorstellungen, die zerbröckeln, Hoffnungen zerschellen. Das Verstehen, was da gerade passiert, hat längst aufgehört. Aber die Liebe bleibt. Der Jünger, den Jesus liebt, im Angesicht des Todes. Und Jesus gibt dem, der sich von ihm geliebt weiß, einen Auftrag zu lieben, zu sorgen für seine eigene Mutter. Johannes kann diesen Auftrag annehmen und er setzt ihn um. Der Geliebte kann weiter lieben. Er schreibt später in einem Brief, 1. Johannes 4, 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die dritte Stelle, Johannes 20, Vers 2, als eine andere Maria merkt, dass das Grab leer ist. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Ich stelle mir vor, wie der Petrus und der Johannes diese Nachricht hören. Das Grab ist leer. Und beide sind sie natürlich in heller Aufregung. Stimmt diese Nachricht wirklich? Und sie rennen los. Und vielleicht war der Johannes tatsächlich der Sportlichere. Vielleicht war es aber auch so. Leeres Grab. Petrus rennt los. Und unterwegs schießen ihm 1000 Gedanken durch den Kopf. Und ganz unterbewusst bremst ihn diese Vorstellung, dass Jesus nicht mehr im Grab sein könnte. Ich habe ihn verleugnet. Wie enttäuschend für ihn. Wie beschämend für mich. Wie würde er jetzt auf mich reagieren? Wie könnte ich ihm noch unter die Augen treten? Und seine Schritte werden zögerlicher, gehemmt. Johannes hat die gleiche Aufregung, aber er kann befreit laufen. Wer sich geliebt weiß, kann alles geben. Der freut sich, der hofft, ohne Ballast in der Gottesbeziehung. Und der Kontrast dazu sind Menschen, die total gestresst sind, weil sie nicht wissen, ob sie vor Gott gut genug sind. Und ich war in meinem Leben auch des Öfteren in dem Zustand und habe mich dann innerlich von Gott zurückgezogen mit schlechtem Gewissen. Ich habe einmal dann gehört, in einer Predigt oder wenn ich was in der Bibel gelesen habe, Gott liebt dich. Und ich dachte, ja. Und dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche kam dann, und so sollst du leben. Ich dachte, boah, okay, ich krieg's aber nicht hin. Und dieses Nebeneinander, das hat mich gestresst. Der Johannes konnte befreiter loslaufen aus dem Wissen, ich bin geliebt. Die vierte Stelle steht in Johannes 21,7. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Hier sieht man so einen Unterschied von Petrus und Johannes. Petrus ist der, der Jesus liebt. Der ausflippt vor Freude, ihn zu sehen, der alles stehen und liegen lässt, für die letzten 30 Meter ins Wasser springt, um 2 Minuten früher bei ihm zu sein. Herrlich, wirklich. Und Johannes ist der, der sich zutiefst von Jesus geliebt weiß. Und er erkennt Jesus schneller. Er erkennt schärfer. Im vorigen Text hieß es, er ging ins Grab und sah alles und er glaubte. Wer in der Liebe Jesu lebt, kann geistlich tiefer beurteilen. Ist hier Jesus drin? Oder hört sich das alles nur schön an? Ist hier Jesus drin oder ist es Religion? Ist hier Jesus drin? Oder ist es aufgeblähtes, frommes Wissen ohne Gehalt? Der Jünger, den Jesus liebt, schärferes Sehen. Und beides ist total gut, zu lieben und geliebt zu werden. Aber Petrus muss und wird erst noch erkennen, dass die Grundlage des Glaubens nicht seine Liebe zu Gott ist, sondern Gottes Liebe zu ihm. Und die letzte Stelle, die steht in Johannes 21, Vers 20, direkt nach der dreifachen Frage von Jesus an Petrus, liebst du mich? Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt hatte und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Den Jünger, den Jesus liebt, zieht es in die Nähe Jesu, drängt es in die Nachfolge. Das ist das natürliche Kennzeichen. Das ist ein Verhalten, das folgt, wenn man sich geliebt weiß. Man will einfach. Um eine Taufe rum, 1993, da musste mir keiner sagen, geh in Gottesdienst. Ich wollte sowas von. der Jünger, den Jesus liebt, ihn zieht es in die Nachfolge Jesu. Die Botschaft von Johannes heißt, lass dich lieben von Gott. Der Grund für dein Dasein ist Liebe, Gottes Liebe. Versteh dich als von Gott Geliebter. Was hat Johannes alles erlebt in seinem Leben? Alle Abenteuer, alle Heilungen, alle Visionen, alle Pleiten verschwinden hinter dem, ich bin der von Jesus geliebte Jünger. Und Johannes ist damit nicht allein. Ein David, der nichts erzwingen muss auf dem Weg zum König, weil er weiß, Gott wird es machen, wenn er den richtigen Zeitpunkt dafür gekommen sieht. Was für eine innere Gelassenheit. Wisst ihr, was der Name David bedeutet? Heißt jemand David von euch? Weiß es jemand? Geliebter Gottes. Als ich das alles verstanden hatte, als mir dieses Licht aufgegangen ist, da war der nächste Schritt, das hat mit mir zu tun, mit meinem Leben, mit meinen Ängsten vor Gruppen zu sprechen, vor Kollegen, mit meinen bangen Fragen, werden meine Schwächen, meine Gewöhnlichkeiten entdeckt, werde ich abgelehnt. Und so habe ich das selber für mich in Anspruch genommen. Und dadurch hat sich viel in mir verändert. Und Wochen und Monate war das mein tägliches Gebet. Ich bin der Jünger, den du liebst. Ich bin nicht mehr in erster Linie Hajo, der Sozialarbeiter. Ich muss meine Wissens- und Könnenslücken nicht mehr kaschieren. Ich muss nicht mehr um was kämpfen, was andere in mir sehen sollen. Ich muss erkämpften Respekt nicht krampfhaft verteidigen. Ich kann Kritik offen annehmen. Ich muss keine Rolle spielen. Ich muss nicht in erster Linie Ehemann oder Vater oder Bruder oder Sohn oder Freund sein. Auch nicht Jesus-Freak oder Sportler oder Prediger. Ja, ist recht kein Kosmetiker. Und die Auswirkungen? Egal was passiert, es ändert in meinem tiefsten Wesen nichts. 0,0. Und es gibt mir so eine Grundgelassenheit, wo sich alles um mich immer schneller dreht, da kann ich befreit aufleben. Wo in der Welt finde ich sowas? Ich hoffe wirklich, dass meine Predigt hier bei euch ankommt. Aber auch wenn ihr mich nachher aus dem Saal jagt, ja, und eure Maultaschen hinter mir herwerft. Also, nicht, dass ihr das machen müsst. Ihr könnt mir trotzdem glauben, ich bin Hajo, der von Jesus Geliebte. Ich bleibe das. Die Liebe Gottes gilt mir und sie ist nicht abhängig davon, ob ich siege oder verliere, ob ich mich nobel verhalte oder wie ein Assi, ob ich geliebt oder gehasst werde, ob ich gefoltert werde oder im Lotto gewinne. Ich bin nicht das Folteropfer und ich bin nicht der Lottokönig, sondern der Jünger, den Jesus liebt. Und das Schöne daran ist, ich brauche da keine Qualifikationen. Es geht immer jetzt und hier. Wenn ich erstmal was auf die Reihe kriegen muss, damit dann wird es schon schnell ungesund. Ich habe bei Gott was zu lernen, ja. Und ich soll auch was auf die Reihe kriegen, ja. Er ist mein Meister, er ist mein Anleiter. Aber die Basis der Nachfolge ist immer das Jetzt geliebt. Egal wie schmerzhaft das Leben ist, wie verbogen, wie ätzend, wie gescheitert ich bin. Ich habe vor 2 Jahren in Sabbatzeit begonnen, ein Dreivierteljahr. Und ich dachte, wenn ich das mache, ich will meine Gottesbeziehung nochmal richtig vertiefen. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, habe ich gemerkt, boah, ich krieg's irgendwie nicht hin. Obwohl ich so viel Zeit habe, ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich war richtig frustriert von mir selber und ich dachte wieder so, Gott muss jetzt auch echt frustriert von mir sein. Und dann war ich stille Tage machen im Mondbachtal, das kennen wahrscheinlich auch ein paar von euch. Und dann habe ich die Seligpreisungen gelesen. Und dann ging mir was auf und ich habe gemerkt, glücklich zu nennen sind diese Menschen nicht wegen ihrer Situation, wegen ihrer Armut oder wegen ihrer Verfolgung, sondern deshalb, weil sie in ihrer Armut, in ihrer Verfolgung Jesus begegnen. Und dann war mir das wieder ganz neu, diese Erinnerung, die Arme Gottes sind immer jetzt und hier für mich geöffnet. Ich muss nicht vorher irgendeinen Standard erfüllen. Immer jetzt und hier. Und damit kann ich mit David reden von meinem Fels, auf dem ich sicher stehe. Ich kann fragen, was alles toben um mich rum soll. Und ich kann im Sturm auf dem Boot schlafen, weil mein Jesus doch dabei ist. Jetzt wisst ihr noch nicht viel von mir, aber jetzt wisst ihr, wer ich bin. Wer bist du? Wie definierst du dich? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Das gilt nicht nur von Johannes und von mich. Das gilt für uns alle. Und wenn ihr schon so unterwegs seid mit diesem Bewusstsein des Geliebtwerdens, dann möchte ich euch heute Morgen ermutigen, macht weiter, lasst es die Basis von eurer Nachfolge sein. Und falls ihr da nun nicht so seid, wie ich immer so dieses Hin und Her hattet, dieses Nebeneinander, dann wünsche ich euch das. Und ihr könnt es für euch in Anspruch nehmen. Ihr könnt es einfach aussprechen vor Gott. Und ihr könnt anfangen, das einzuüben. Ich merke für mich, ich will das nicht verlernen, ich will das kultivieren in meinem Leben. Und deshalb ist es mein Gebet, der Jünger, den Jesus liebt. Und ich will immer wieder eintauchen in der Liebe Gottes. Und ich glaube, dass man das auch trainieren kann. Ich möchte euch ganz zum Schluss jetzt da noch ein Beispiel machen, wie man das machen könnte. Man kann das auch auf völlig andere Art und Weise machen. Morgens einfach 5 bis 10 Minuten nach dem Aufstehen klar machen, was heute ansteht. Und dann den Blick von Jesus suchen. Aussprechen, ich bin der Jünger, den du liebst. Tatsache. Tagsüber kann man sich erinnern, sich irgendwelche Marker setzen. Abends wieder 5 bis 10 Minuten. Nochmal mit den ganzen Bewertungen und Blicken der Menschen zu Jesus kommen. Mit dem Autofahrer, der mir den Vogel gezeigt hat. Mit den verletzenden Worten eines nahen Menschen. Und wieder Jesus anschauen, aussprechen. Und ich bin doch der Jünger, den du liebst. Danke. Genau, ich bete noch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach jetzt auch in der Zeit dann bewusst machen. Und Jesus, ich danke dir, dass diese Liebe von dir kommt, diese Haltung der Liebe zu dir, von dir zu uns geht und dass wir uns so sehen dürfen als von dir Geliebte. Danke, dass wir in dieser Liebe sein dürfen, bevor wir irgendwas tun und dass wir tun können im Geliebtsein. Segne du uns mit diesem Blick auf dich. In einer Zeit, wo so viel über uns bewertet wird und ausgesprochen wird und wir uns selber irgendwie sehen, hilf uns, dich anzuschauen und mit deinem Blick zu spüren, wir sind von dir geliebt. Das reicht. Amen.